Ökonomie. Zweifrontenkrieg gegen den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ist Kollision mit Eisberg unvermeidbar? Unter all den tagespolitischen Meldungen, die im Blitzmeldungsformat wie Maschinengewehrfeuer auf uns einprasseln, gehen so manche Themen gnadenlos unter. Dramatisch ist, dass es speziell die besonders bedeutsamen Themen zu sein scheinen, gegenüber denen sich viele Menschen aufgrund ihrer hohen Komplexität und Einstiegsschwelle, Mindestverständnis, verschließen. Nicht, dass dies im stressigen Alltag nicht verständlich wäre, doch kann etwa der Themenkomplex rund um den deutschen Goldschatz, die Bundesbankbilanz und das allgemeine Außenbild der ökonomisch-haushalterischen Gesundheit der Bundesrepublik hinsichtlich dessen Relevanz kaum überschätzt werden. Diesbezüglich warnt beispielsweise Finanz- und Wirtschaftsexperte Peter Böhringer, der der AfD-Bundestagsfraktion angehört und zeitweise Haushaltsausschussvorsitzender war, nicht als einzige, aber als besonders ausdauernde Stimme vor den Risiken für genannte Aspekte, die mit dem Charakter des Target-2-Systems im Euroraum verbunden sind. Dieses dient der Abwicklung und Verrechnungen von Zahlungen zwischen den Teilnehmerbanken des Eurosystems, bei denen Forderungen der einen gegenüber den anderen angehäuft werden, wann immer diverse grenzüberschreitende Bilanzen nicht ausgeglichen sind. So hält die Bundesbank gegenüber dem Eurosystem mittlerweile seit Jahren Forderungen von weit über 1 Billion Euro. Hofökonomen der Marke Marcel Fratscher winken allerdings seit jeher locker und lässig ab, als handle es sich um vernachlässigbare Bagatellsümmchen ohne massive wirtschaftliche, finanzielle und politische Implikationen innerhalb eines Europas, in dem Deutschland von Freunden umgeben sei, wie es mit Blick auf die Nachkriegsgeschichte Europas und dessen zunehmender politischer Einigung so häufig wie naiv formuliert wurde. Erinnerungen werden wach. Nur, Politikromantik jeglicher Art hat innerhalb des im wahrsten Sinne des Wortes berechnenden Handwerks des grenzüberschreitenden Buch- und Haushaltens nichts verloren. Der allgemeine Verdruss über etwaige diesbezügliche, gelinde formulierte, Nachsichtigkeit wurde beispielsweise bereits vor rund 1,5 Jahrzehnten überdeutlich offenbar, als im April 2010 das erste sogenannte Rettungspaket für Griechenland aufgesetzt wurde, 110 Milliarden Euro. Im Mai direkt gefolgt vom Rettungsschirm EFSF zunächst 440 Milliarden Euro mit Flexibilitätsrahmen bis 780 Milliarden Euro mit Blick auch auf andere potenzielle Krisenländer. Bei den Verhandlungen über das zweite Rettungspaket im Jahr 2011 wurden bereits erste Forderungsverzichte für private Gläubiger beschlossen, die im März 2012 tatsächlich vollzogen werden mussten. Noch im Dezember 2011 legten Italiens und Griechenlands Ministerpräsidenten Berlusconi und Papandreou, die beide den Euro-Austritt ihrer jeweiligen Staaten ins Spiel brachten, ihre Ämter infolge der extrem verfahrenen und druckvollen Verhandlungssituation nieder, in der sich alle beteiligten Akteure aus den Euro-Ländern, Kapitalmärkten, EU-Institutionen usw. befanden. Das Tischtuch war zwischen vielen Beteiligten, egal ob ganz oben oder ganz unten, zweifellos zerschnitten. Parolen wie »Die Griechen mein Geld nicht« in Deutschland oder Demonstrationen in Athen mit Plakaten, die Merkel in SS- und SA-Uniform zeigten, brachten den bis dahin größten einschlägigen europäischen Spaltkeil unmissverständlich zum Ausdruck. Dabei ließen beide Sprichwörter, dass sich einerseits in der Not jeder selbst der Nächste ist und andererseits Freundschaft beim Gelde ihr Ende findet, bereits absehen, welche Früchte diese ökonomische Zwangsverzahnung sowie jegliche Solidaritäts- und Schicksalsgemeinschaftsgerede eines Tages tragen würden. Die historische Lektion wurde zweifellos gelehrt, doch von so manchen Ökonomen offenkundig nicht verinnerlicht oder nie so ernst genommen, wie man sie hätte nehmen sollen. Ironischerweise sogar innerhalb Deutschlands, dem Staate, der vor allem auf Forderungen sitzt, deren Einbringlichkeit seit jeher deutlich angezweifelt wird. Eisberg sichtbar voraus. Dass die Position der Warner weder übertrieben noch sachlich abseits ist, erkennen selbst Laien mit einem simplen Blick allein auf die Anleihemärkte, die nicht erst seit gestern antizipierte oder zumindest vermutete Risiken mit Blick auf gewisse Akteure mit entsprechenden Kursab- oder Risikoaufschlägen versehen. Diverse geldpolitische und maximal grenzlegale Eingriffe der EZB zur Kapitalkostendrückung zugunsten dieser Akteure waren und sind bis heute für jeden, der dies auch sehen möchte, das Eingeständnis der Richtigkeit dieser Lesart. Wäre dem anders, hätte die EZB nicht gehandelt, wie sie letztlich trotz breiter verbaler Widerstände und juristischer Kontroversen gehandelt hat. Böhringer zufolge erlitt die Bundesbank im vergangenen Jahr satte 21 Milliarden Euro Verluste und blickt für dieses Jahr auf potenzielle weitere 15 Milliarden. Nun wird häufig argumentiert, im Fiat-Geldsystem gäbe es keine Pleiten. Doch wie bei der Unterscheidung zwischen realem und nominalem führt kein Weg daran vorbei, ebenso zwischen Quantität und Qualität in der Bilanz zu unterscheiden und zu begreifen, dass auch kein hoheitlicher Gläubiger letztere langfristig stur ignorieren kann. Wer keine soliden Vermögenswerte vorweisen und sich mangels Bonität nur noch auf eigene Gelddruckerei mit unausweichlichen Geldentwertungseffekten zurückziehen kann, steckt zweifellos in öffentlicher Erklärungsnot. Besagte Forderungen aus einem Eurosystem, das seine inneren Flieh- und Sprengkräfte sowie notgedrungene Egoismen bereits umfangreich demonstriert hat, gehören mit Sicherheit nicht zu jenen Bilanzpositionen, mit denen es sich gut schlafen, solide verhandeln und gelassen in die Zukunft blicken lässt. Insofern warnt Böhringer nun davor, dass weitere Verluste zu Kompensationszwecken mit dem verbliebenen Goldschatz verrechnet, dieser samt Bilanzqualität auf diese Weise geschöpft und übriges Vertrauen in die ökonomische Vitalität der Bundesrepublik weiter ausgehöhlt werden könnten. Zwar bemühte man sich in der Vergangenheit Mainstream-medial immer wieder, Gold als nutzloses oder, wie so häufig schon, barbarisches Relikt darzustellen, das nicht selten auch mit absurden Kontaktschuldkonstruktionen ins Reichsbürgermilieu geschoben wurde. Allerdings führt an müdem Belächeln all dessen kaum ein Weg vorbei, wenn etliche Zentralbanken außerhalb des Eurosystems, etwa jene Russlands, Chinas und Indiens, in den letzten Jahren Gold in Rekordmengen angekauft haben und Deutschlands vermeintliche Musterschülerei dementsprechend abermals als Geisterfahrerei entlarven. Auch ein historischer Rückblick erinnert daran, dass Markverwender und Investoren in Scharen in andere Währungen flohen, als Kaufkraft und vor allem Außenwert der kriegsgezeichneten Mark im Jahre 1922 massiv zu fallen begannen und die im Folgejahr entwickelte Hyperinflation bereits erahnen ließen. Diese war nicht nur auf massive Gelddruckerei, sondern auch auf einen massiv eingedampften Bestand an Reichsgold zurückzuführen, das nach dem Kriege umfangreich ins Ausland abfloss und eine Reichsbank mit besagten öffentlichen Erklärungsnöten hinterließ. Deutschland bald der arme Mann Europas? Demnach haben wir es in Deutschland nicht nur mit handfester Kriegsführung durch die eigene Politik gegen die eigenen, einstmals fantastischen ökonomischen Standortbedingungen zu tun. Auch die Bilanzqualität der Bundesbank, die maßgeblich mit am Goldschatz hängt, steht, sofern Böhringer richtig liegt, erstmals ernsthaft zur Disposition. Nach meinen Berechnungen beläuft sich der aktuelle Marktwert des deutschen Goldschatzes auf schätzungsweise 235 Milliarden Euro. Demnach entsprachen allein die Bundesbankverluste in 2023 ca. 9% dieser Summe, die für dieses Jahr geschätzten entsprechen weiteren ca. 6%. Auch wenn diese auf die Folgen der ruckartigen geldpolitischen Schritte der Federal Reserve, der EZB und anderen Notenbanken mit unter anderem anleihekurswirksamen Effekten zurückzuführen sind, bei denen eine mögliche Kehrtwende bereits in Sicht sein könnte, ändert dies wenig an der fragwürdigen Einbringlichkeit der Forderungen über das Target-2-System. Deren Anhäufung begann schließlich lange vor der Zinskehrtwende im Sommer 2022 und spricht demnach eher gegen jene Abwinker, gegebene Forderungen seien gar nicht oder zumindest nicht nennenswert ausfallgefährdet. So sei ein letztes Sprichwort angebracht, dessen Beherzigung eigentlich das allererste hätte sein müssen. Wehret den Anfängen. Sie hörten einen Beitrag von Jan Mehring. Nachzulesen bei Eigentümlich Frei unter ef-magazin.de. Erfrischend libertär seit 1998. Besuchen Sie Eigentümlich Frei im Netz und abonnieren Sie den Telegram-Kanal. Die Links finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Am Mikrofon verabschiedet sich Robert Paul.